Wie gesagt, Freude und Leid ist nahe beieinander. Das haben wir gestern auch gemerkt. Wir sind, wie gesagt, unter anderem am Gütsch, im Sunset Bar. Wir haben sehr genossen. Als ich am Abend heimgekommen bin, habe ich es weniger genossen, weil ich bin tatsächlich rot war. Man sieht es jetzt nicht mehr so, wirklich mega verbrannt. Und ich hatte dann sehr viel zu klagen gehabt. Wenn ihr mehr wissen wollt, fragt Steffi. Ich habe sehr gejammert zwischen Selbstmitleid und ich bin extra, wer mich kennt, ich habe die Hitze nicht gern. Ich habe auch die Hitze nicht so gern. Die Sonne direkt, ich bin immer am Schatten an. Man kann sich am Schatten auch verbrennen. Ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt. Man lernt immer wieder etwas, oder? Ich habe das nicht gewusst. Ich habe gedacht, wenn du am Schatten an bist, ist immer alles safe. Und aber auch nicht besser belehrt worden. 30-40% der Sonnenstrahlen oder der UV-Strahlen kommen gleich durch. Und ich habe mich dann aufgeregt, denke, es ist so ungerecht, du bist extra am Schatten den ganzen Tag und gleich verbrennst du dich. Ich habe gesagt, frage Steffi und auch im Bett gelegen, wie so ein Stück Ding oder so. Sehr unangenehm, aber morgen aufgestanden, ist alles schön braun. Genau, manchmal, nicht immer ist es so einfach, dass einfach du schlafst drüber und das Problem ist gelöst. Wir beten immer über die Sachen, oder, dass es so kommt. Es ist wieder mal so gewesen. Aber wie gesagt, auch wenn wir keine Kriege haben, wenn wir in der Regel nicht Hunger oder Leiden haben, wir haben sehr viel zu klagen. Genau. Darum haben wir nachher dann noch einen interaktiven Teil. Wir waren ja letzte Woche in Paladino gewesen, genau ohne Sonnenbrand, aber auch sehr heiß, noch so viel heißer. Ich hatte dort mit den Teenies und den Kindern einen Austausch gehabt und sie haben gesagt, macht mehr Interaktion in den Gottesdiensten. Und das habe ich ganz zu Herzen genommen. Es ist ja wichtig, nicht nur hören und nicken, sondern versuchen auch umzusetzen. Weil nicken und hören finde ich nicht so schwierig, aber umsetzen, genau. Und von dem her wollen wir wirklich immer interaktive Sachen machen. Darum gibt es heute zwei Kurzinputs und in der Mitte gibt es einen interaktiven Teil, wo du ganz konkret klagen kannst. Ob es jetzt ein Sonnenbrand ist oder sehr viel größere Probleme, dazu nachher noch mehr. Was ich noch cool finde, ist, Klagen hat ja sehr viel mit dem Buch zu, wir heute fokussieren, Klage in Lieder. Und es ist nicht nur spannend, was sehr gut passt zum Klagen, Klage in Lieder zu predigen, logischerweise, sondern es ist auch ein Buch. Es ist mich jetzt ein Wunder, habt ihr schon mal eine Predigt gehört über das Buch Klage in Lieder? Ja. Noch nie? Krass. Noch gar niemand. Hätte er etwas gönnen können? Nein. Genau, ich habe es auch noch nie gehört, ehrlich gesagt, in all diesen Jahren, wo ich jetzt schon viele, ich habe noch nie eine Predigt darüber. Und das ist ja cool, dass man etwas vorholt, wo man so sehr wenig hört oder fokussiert wird. Das ist immer unser Wunsch auch, von Joel und von mir, die Dinge haben vorbereitet. Und ich habe noch nie etwas darüber gehört und es ist auch gut, so etwas auf Scheinwerferlicht holen, wo man sonst nicht so viel hört. Genau, und die Klagelieder haben es in sich. Ich möchte gerade die ersten beiden Verse lesen, dass ihr ein bisschen den roten Faden seht, weil der Name ist Programm. Ich weiß nicht, wie gut du die Klagelieder kennst. Auf jeden Fall, die ersten beiden Verse geben schon einen guten Hinweis, einen guten Trailer, wie die nächsten 5 Kapitel von diesem Buch auch so ein bisschen aufgebaut sind. Ach, wie einsam ist die früher so lebendige Stadt Jerusalem geworden. Nun ist die Weltstadt wie eine trauernde Witwe. Die frühere Königin der Völker ist zur Sklavin geworden. Sie weint und die ganze Nacht. Die Tränen laufen ihr übers Gesicht. Keiner von denen, die sie liebten, ist mehr da, um sie zu trösten. Ihre Freunde haben sie verraten und sie sind zu ihren Feinden geworden. Und so geht das weiter Vers für Vers. Und bevor wir aber das Ganze noch weiter fokussieren, wenn wir ein paar theologische Facts anschauen, von dieser ganzen Stadt, von der ganzen Ding. Genau, der Autor von diesem Buch ist Jeremia, also wird Jeremia zugeschrieben. Zeitlich ist es so, es ist ein Zeitchen her, 586 vor Christus ist Jerusalem von den Babylonen eingenommen und zerstört worden. Sehr viele Leute sind dann auch auf Babylon verfrachtet worden. Vor allem junge, gesunde, einflussreiche Leute, so ein bisschen alte und schwache, haben wir eher dort gelassen, in der Stadt. Unter anderem ist der Jeremia grösstenteils von der Zeit auch dort geblieben. Genau. Ja, es ist schon genau, in gewissen Klagelieder, das Name ist Programm, in gewissen Liedern werden Klagelieder auch vorgesungen. Ich verschone euch davon. Sonst hätte man ein Ding verteilen. Nein, sei ich falle, die werden gesungen. Wie übrigens beispielsweise Psalmen auch. Psalmen werden vielfach gesungen und nicht gelesen. Wir sind dann so ein bisschen oldschool, aber eigentlich grundsätzlich ist vieles auch als Gesang gedacht. Und Klagelieder ist nicht nur ein biblisches Buch, logisch ist, als es in der Bibel ist, sondern es ist eben auch ein poetisches Buch, es ist ein Gesangsbuch, es ist ein geschichtliches Buch, Man lernt einiges über den Zerfall von Jerusalem, über den Aufstieg und Fall von Jerusalem, über das Exil. Und es ist auch ein prophetisches Buch, genau. Weil es schon anzeigt, hey, Jerusalem wird irgendwann fallen, es passiert jetzt, aber es wird eine andere Zeit kommen, eine Zeit, die wird besser sein. Noch nicht jetzt natürlich, die Römer sind immer noch dort gewesen, aber das wird sich einmal ändern. Es ist also sehr vielseitig. Die 5 Kapitel im Schnelldurchlauf, so eine Kurzzusammenfassung pro Kapitel ist, die ersten Verse haben schon gezeigt, es geht vor allem in Jerusalem im ersten Teil. Eben, Jerusalem ist ohne Trost, Jerusalem ist verloren, sehr schwermütig. Das zweite genauso, es ist auch wieder sehr schwermütig, das zweite Kapitel. Es geht ums Gericht, das erbarmungslos zuschlägt von den Babyloniern. Und dann ist es spannend, in der Mitte, in dem dritten Kapitel, bricht plötzlich Hoffnung auf. Und wenn du so liest, es passt wie nicht so drin, aber es passt eben genauso drin, weil manchmal bist du am Jämmerle, wie ich gestern Abend, obwohl du auch sehr viel zu freuen hast, wie ich gestern den ganzen Tag. Aber plötzlich kommt wie so ein Freudenblock drin. Und das ist etwas Schönes, dass auch inmitten von dem Grössen, von den Trümmern, von dem Leid, von der wahrscheinlich humanitäre, meine Güte, humanitäre. Ist noch vom Sonnenbrand. Sonnenstich. Schattenstich, nein, genau, der Schatten. Mein neuer Feind, humanitäre Katastrophe. Sagt er gleich, hey, aber die Hoffnung ist gleich da. In dem ganzen Schmerz, in dem ganzen Elend. Weiss Gott, mehr als ein Sonnenstich oder Sonnenbrand, oder? Und genau, das vierte Kapitel kommt dann wieder eher wieder ein bisschen die Schwierigkeit, weil dann geht es um den Fluch. Der Fluch ist erfüllt, ist eher wieder schwerer. Und das fünfte Kapitel ist spannend. Da geht es eher wieder darum, hey, kehrt um, es kommen wieder andere Zeiten. Ist auch bei den Psalmen spannend, dass manchmal wie eine Mundharmonika ist, dass zuerst Lobpreis kommt, dann kommt in der Mitte, meine Feinde und alle zerstören und macht dies und das und alles. Aber der Schluss von den Psalmen fast immer ist sehr positiv. Ist sehr prophetisch und sagt, Gott, aber du kämpfst an meiner Seite. Ich lese gerade den Psalmen, die stille Zeit momentan. Und das ist wirklich spannend, die Mundharmonika, wo du immer wieder entdeckst, dass es vielfach positiv anfängt und dann sehr ehrlich genannt wird, was alles für Schwierigkeiten herum sind für den Psalmist, meistens der David. Aber am Schluss ist immer der Schlusspunkt ist immer positiv. Ich weiss, auch wenn ich durchs tiefe Tal gehe, es werden andere Zeiten kommen. Und auf das freue ich mich jetzt schon, auch wenn ich es noch nicht sehen, noch nicht schmecken kann. Ich weiss, meine Zuversicht ist grösser als meine gegenwärtige Situation. Und so die Mundharmonika namens Klagelieder, das ist das, was so ausmacht. Jetzt möchte ich euch nochmal zwei Verse vorlesen, die nochmal ein bisschen aufzeigt, eben die Klagelieder, so die Schwere von dem Ganzen, aus zwei verschiedenen Blickwinkeln. Das erste aus Klagelieder 1,14. Deine Propheten haben dich betrogen und dir falsche Bilder ausgemalt. Sie haben nicht einmal versucht, dich vor Exil zu bewahren, indem sie dir deine Sünden vorhielten. Stattdessen weissagten sie Lügen und verführten dich. Der nächste ist noch zwei Verse weiter. Klagelieder 1,16. Darüber muss ich so weinen, dass mein Auge vor Tränen zerfließt. Doch niemand ist da, der mich tröstet. Alle, die mir Mut zusprechen können, sind weit, weit fort. Die waren in Babylon, all die, eben die Starken, die Einflussreichen, die gesunden Leute, die sind alle weg gewesen. Und man hat die Schwachen, die keine Bedrohung dargestellt haben, dass dort wieder sich versammelt und wieder Aufstand machen, die haben dann einfach in die Stadt gelassen, um dort auch vor sich hinvegetieren. Das ist übrigens auch die Jeremia, weil wie gesagt, grosse Teil von seinem Dienst noch dort geblieben ist. Also man hat dem Jeremia nicht gerade viel zugerechnet, in dem Sinne, dass wenn der dort ist, macht doch nichts. Ich habe noch ein viel früher genommen, wo hinten noch so Asche gesehen und alles. Also wirklich Hut ab vor seinem Dienst. Genau. Und ich habe bitte beide Verse. Und der eine Vers ist ja wie, die Propheten, die hätten es gut machen sollen, die Priester, aber sie haben es nicht gut gemacht. Und das ist wie ein Bild. Manchmal müssen wir klagen, wenn wir einfach unsere Umstände ausgesetzt sind, die wir nicht beeinflussen können. Irgendein Chef, irgendein Machthaber, irgendeine Regierung auch, die es einfach versemmelt. Und du kannst nichts dafür. Und es ist einfach zum Geissen. Und du kannst nicht mehr als einfach schlucken. Und ich meine, so viele Länder haben wirklich teilweise einfach für Regierungen, die wirklich so sind, wie dem Vers 14 drin sind, sie machen es nicht gut. Im Gegenteil. Und das Volk leidet. Millionen von Leuten leiden darunter. Und der andere Vers, wie gesagt, von Tränen zerfließt, wirklich von Herzen. Krass auch, wo die persönliche Not zeigt, unabhängig, ob man etwas dafür kann oder nicht. Weil für gewisse nicht, ist auch klar, für gewisse nicht können wir etwas dafür. Wir entscheiden uns und wir machen es falsch. Genau, und das, man erntet, was man sagt. Aber das ist egal, was es dann ist. Es nützt ja nichts, sich die ganze Zeit zu hinterfragen, wieso es denn so wie gekommen ist, ob es eine Schattenschuld ist oder doch nur ich, weil ich es hätte herausfinden oder vorher können nachschauen können. Aber es ist jetzt, wie es ist und wie können wir das Beste daraus machen. Und das ist etwas, was wir immer wieder, auch in der Bibel finden, wie eben mit dieser ganzen Klage, mit dem Trauer umgegangen wird. Es wird nämlich sehr offen damit umgegangen. Nicht nur die Klagelieder, nicht nur die Psalmen, die ich schon erwähnt habe. Man ist schon spannend, einmal mehr wieder, wie offen dass Jesus wie offen über Zweifel geredet wird von den Jüngern, über das Versagen der Jünger, über die Angst der Jünger oder auch über den Tod von Jesus, wie schonungslos, ehrlich das steht, über Geistlichkeit, über den Tod. Und natürlich steht es auch unter anderem, um den Sieg, die Auferstehung umso grösser zu machen. Das ist ja fast ein Hollywood-Mittel auf eine Art, oder? Aber das ist nicht der Punkt. Das ist ja wirklich, weil er sehr viel auf sich genommen hat. Aber es steht, weil das Leben manchmal wirklich sehr, sehr schmerzvoll kann sein, gewaltsam kann sein, zum Haar ausreißen sein. Manchmal ist es so ungerecht, dass einem fast die Stimme, weil so fast ja, weil es auch zum Geissen ist, was alles abgeht. Manchmal kann man etwas dafür, plant man es oder denkt man es falsch, aber vielfach erlebe ich es, dass man in eine Situation hineinkommt und man ernt, was man nicht gesagt hat. Man kommt in eine Situation hinein, wo man nichts dafür kann, aber muss es ausbaden. Oder man hat irgendwie als Kind da, wo man ja nichts dafür kann, irgendetwas mitgeschleigt und mitbekommen oder irgendeine Scheidung, sonst irgendetwas und man trägt das mit wie einen Rucksack. Aber wie gut es ist, dass die Bibel das einfach benennt, klar benennt und auch nicht ignoriert oder schönredet. Und das ist eine von den Gefahren, die manchmal sind, dass man etwas ignoriert oder schönredet und sagt, ja komm, ist nicht so schlimm. Kommt schon wieder. Es ist damit nicht gelöst. Schön aber auch ist, dass die Bibel in dem sich nicht dreht und dreht und dreht. Man kann es ignorieren, das ist das eine Schlechte, und man kann es aber auch überbewerten und dich die ganze Zeit davon prägen und die ganze Zeit dafür holen und bei jedem Problem, das du hast, sagen, das ist nur wegen dem und dem. Und sagen, hey, schau, versuche das aufzuschaffen. Versuche professionelle Hilfe oder Gebet in Anspruch und Seelsorge in Anspruch. Es gibt so viele Möglichkeiten, Sachen anzugehen. Versuche alles, wo man merkt, was das etwas bewegt, dass man das angeht, dass man das anredet. Das ist etwas so Wertvolles und so Wichtiges. Wir haben einen Entdecke-Gott-Kurs gemacht im Frühling. Und es ist auch ein Tag ist darum gegangen, um Beziehung zu Gott als Vater, um die persönliche Vater-Eltern-Beziehung. Und wir gemerkt haben, dass in der Gruppe wie Sachen aufploppen, einfach weil es eine Beziehung ist, die sehr intensiv ist und sehr viel prägend ist. Und es ploppt etwas auf, wo der eine oder andere gesagt hat, hey, ich will das nochmal angehen. Ich will es im Gebet oder ganz praktisch nochmal angehen und vielleicht das eine oder andere Gespräch suchen oder irgendetwas aufschaffen. Und der Heilige Geist hilft uns da ganz konkret auch, die Sachen anzugehen und einfach in dieser Klage, in dieser Trauer sich nicht zu verlieren. Und das Schöne ist, wie gesagt, dass wir da jetzt ganz konkret etwas machen können. Im Klagelieder 2,19, so gegen den Schluss vom zweiten Kapitel, bevor sie die Hoffnung hineinkommt, gibt ihr immer ganz einfachen und guten Ratschlag. Er sagt, steh auf, schrei in der Nacht zu Beginn jeder Nachtwache. Schütte dem Herrn dein Herz aus wie Wasser. Wenn man hier in der Schweiz Wasser verschüttet, ist es, weil wir Gott sei Dank viel Wasser haben, jetzt weniger tragisch. Vielleicht nervst du jeden, wenn irgendetwas nass geworden ist. In Israel ist Wasser harte Währung, etwas vom Wertvollsten überhaupt. Und das Wasser ausschütten ist wie das Bild davon, hey Gott, das ist so wertvoll, aber ich schütte es vor dir her. Das Wertvolle gebe ich dir, ich weihe es dir sozusagen. Und so möchten wir jetzt auch so noch etwas kopieren. Und zwar, wir haben, ich danke da dem Jugendteam, das eine wunderschöne Mauer aus Karton und Bastel hat. Wir werden da in dieser Kopie von dieser Klagemauer von Jerusalem, kannst du an diesen Zettel, die verteilt worden sind, einfach Klagen aufschreiben. Genau, ich weiß nicht, ob du schon mal in Jerusalem warst. Wenn nicht, empfehle ich dir das sehr, das mal zu erleben, ganz live, an dieser Mauer, wie dort die Leute stehen, die in den Zettel reinschreiben und in die Ritzen von dieser Mauer reintun. Genau. Als ich mit der Steffi dort war, war es so ein grosser Pulk. Es ist ein Wirrwarr vom Ganzen. Ich hoffe, da bist du ungestört und ein bisschen mehr Luft. Genau, aber nutze die Zeit, wenn wir jetzt ein paar Minuten ein bisschen Klang hören, einfach ganz bewusst deine Klagen aufzuschreiben und einfach da vorne in die Ritze, oben drauf, unten dran. Schau einfach, dass die Mauer noch ganz bleibt. Es ist jetzt nicht zementiert oder so. Genau, aber tut das wirklich so reinstecken. Das ist wirklich so ein Bild, ein 1-zu-1-Bild, so ein bisschen, dass wir Jerusalem da ins Urnenland holen. Wir werden das nachher wegwerfen, die Klagen. Die werden nicht irgendwie geprüft oder gelesen, dass sie so, sondern es wird wirklich auch weggeworfen. Also falls du eine Klage hast, die du als Gebet auch willst, haben, dann bitte leg es nachher dort in die Gebetsbox rein. Genau, einfach, dass wir nachher vorgerührt. Genau, das ist wirklich, das muss ich auch nicht wissen, im Gegenteil. Genau, von dem her, das war schon im ersten Teil. Musik ab, genau, füllt die Zettel, bringt die Klagen vor Gott. Wenn ihr Gebetsanliegen habt, bitte in die Gebetsbox. Wir beten sehr gerne die ganze Woche oder nach dem Gottesdienst auch noch für deine Anliegen. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken für all die Zettel, die dort an der Mauer hängen. Wir haben es dir ausgeschüttet wie Wasser. Du siehst all die Klagen und wir schreiben das auf und mit Vertrauen. Es ist wie eine Mundharmonika, das wechselt, das ist ein Wechselspiel. Du hörst alles, es gibt so viele Bibelstellen, die aufzeigen, dass du jede einzelne Träne sogar aufsammelst. Es ist nichts vergeben, wo wir zu dir schreien, wo wir zu dir schreiben, zu dir beten, zu dir bibbern und brüllen. Danke, dass du ein Gott bist, der sich interessiert und wo will, dass man etwas nicht ignoriert oder schönredet, aber auch nicht bewertet. Und dass wir die Klage einfach dir geben können, jeden Tag. Dass wir jeden Tag können, unsere imaginären Klagemauer, können, unsere Klagen auch dir anlegen. Aber dass das nicht das letzte Wort ist. Und ich danke, dass das Klagen nicht das letzte Wort ist. Aber es ist gut, dass wir ausschreiben können und dir fortschreien, weil dich interessiert. Dich interessiert unsere Klagen, ob sie klein oder gross sind. Danke, dass du ein Gott bist, der sich interessiert für unsere Probleme und für unsere Herausforderungen. Amen. Es hört mit dem Klagen nicht auf. Kapitel 3, Vers 21 bis 26, schreibt der Jeremia: Die Gnade des Herrn nimmt kein Ende. Sein Erbarmen hört nie auf. Jeder Morgen ist sie neu. Groß ist deine Treue. Meine Seele spricht, mein Herr ist mein Anteil, auf ihn will ich hoffen. Der Herr ist gut zu denen, die auf ihn warten und ihn suchen. Deshalb ist es gut, still zu werden und auf die Befreiung durch den Herrn zu warten. Ich finde das Zusammenspiel so eindrücklich. Wie gesagt, in den ersten beiden Kapiteln kommt sehr viel Schwermut, kommt sehr viel Klagen. Aber da plötzlich kehrt etwas. Es kehrt etwas und das ist etwas, was wahrscheinlich schon sehr viel mit dem Geist zu tun hat. Wir haben noch vier Prinzipien ausgeschafft. Einfache Prinzipien, aber gleich finde ich treffend. Aufgrund von diesen Versen ist, dass man eine Entscheidung trifft in Mitte von der Klage. Es ist wichtig, Klagen können zu formulieren, aufzuschreiben, zu sagen, zu beten, weiterzugeben, zu kommunizieren. Aber es ist wichtig, dennoch zu sagen, ich bleibe nicht in dem Ganzen. Ich bleibe nicht in dem Sumpf von dem Klagen, weil aus dem Klagen wird schnell Selbstmitleid. Es wird schnell ein Gejammer. Fragt Steffi, wie es gestern Abend mit mir war. Und das ist ungesund, das ist nicht cool, oder? Man trifft eine Entscheidung, auch wenn die Situation noch nicht geändert hat. Ich meine, wenn Jeremia schreibt, jeden Tag neu ist deine Gnade da, was sieht er noch? Ich meine, er sieht jeden Tag Trümmer. Er sieht jeden Tag das Zeug, das Puff, Katastrophe. Er sieht jeden Tag, dass die Leute nicht mehr da sind. Dass viele Leute, vielleicht auch Familienangehörige, verloren haben auf Babylon. Aber er hat mit dem Geist genau etwas gesehen, was er mit dem Menschenknecht nicht gesehen hat. Und es ist gut, unseren Verstand zu brauchen. Es ist gut, logisch, strukturiert zu sein. Aber wir müssen lernen, die zweite Ebene noch zu entdecken und den Geist auch ganz bewusst zu entdecken. Und auch inmitten von unserem Puff, inmitten von unseren Herausforderungen, inmitten von Sachen, wo wir das Gefühl haben, wir können es eh nicht überwinden, das ist viel zu gross. Uns da nicht ausbremsen lassen. Natürlich ist es schwierig, aus gewissen Süchten, gewissen Kämpfen rauszukommen. Weil Gegenseite freut es, wenn wir verstrickt sind. Aber zum Wissen, aber der Gott, der mit mir streitet, ist grösser. Und die Kraft dem Heiligen Geist ist grösser. Und das ganz bewusst in Anspruch nehmen. Und da ganz bewusst auch Gebetsgemeinschaften gründen. Ganz bewusst auch zusammentragen als Gemeinde, als Gruppe, als Kleingruppe, als Ehepaar, als Freund und sagen, ich mit meinem Geist genau, ich werde es überwinden, ich werde da weiterkommen. Ich bin jetzt klar von dieser Sucht oder von dem Gedanken oder von dem Leiden. Ich weiß, ich schaffe das. Ich stehe zum 10. Mal, zum 100. Mal auf, weil Gott wird zum 100. Mal wieder neue Kraft geben. Aber der Glaube soll sein, wie die Jeremia, in diesen Trümmern. Es wird gut kommen. Ich weiß, ich sehe etwas, das gewaltig wird sein. Das Zweite ist, dass ich ganz bewusst auch aus der Gnade Gottes lebe. Die Jeremia sagt, man soll aus dieser Gnade jeden Tag leben und dass wir das einfach auch immer wieder bewusst sind, weil aus dem Klag kann sehr schnell Selbstanklage kommen. Selbstanklage ist eine der grössten Herausforderungen, finde ich, was Christi betrifft, genau wie Selbstanklage bezüglich Vergebung, Unvergebung. Es ist ja immer wieder so, dass die eigene Vergebung, der grösste Punkt ist nicht die Vergebung von anderen Leuten oder von Gott, schon erst recht nicht. Aber die Selbstanklage und dass ich weiss, in all meinen Fehlern, in all meinem Ding, auch wenn es der peinlichste Fehler ist oder der 100. Fehler, der 1000. Fehler, ich lebe dennoch aus der Gnade Gottes. Ich lebe dennoch aus der Gnade Gottes und keine Sünde ist Gott zu peinlich oder zu klein oder zu gross oder zu krass. Einfach, dass ich weiss. Und die Gnade macht mich dankbar, die Gnade macht mich fokussiert und bewusst, dass ich weiss, hey, Gott ist so ein guter Gott. Und es ist unglaublich wertvoll und unglaublich schön, dem Gott nachzufolgen. Aber es stachelt mich von einer Art, es soll mich auch anstacheln. Ich wollte ja nicht meiner Frau 100-mal das Gleiche sagen, sondern ich wollte sagen, hey, ich bin da weitergekommen, wenn es nur ein Millimeter ist. Es soll ein positives Anstacheln sein. Aber ich weiss, ich komme mit der Kehle in die Hände von Gott. Das dritte Prinzip ist, ich warte und suche weiter. Es gibt für das ein altmodisches Wort, das aber zeitlos ist. Das ist ein gutes altmodisches Wort, finde ich. Und das Wort ausharren. Man tut heutzutage nicht mehr gerne ausharren. Man hat wahrscheinlich früher schon gerne ausgeharrt. Wahrscheinlich zeitlos. Aber vielfach muss man auf etwas manchmal einfach auch ausharren. Ich habe auch ein Zeit ausgeharrt, bis ich eine Frau wie Steffi kennengelernt habe. Und die eine oder andere Blume mir vorbeigerauscht. Oder ich kann sie nicht wählen und es hat sich gelohnt, auszuharren für etwas Gutes. Und so möchte ich euch einfach auch Mut zusprechen und Geduld aussprechen, wenn eine gewisse Sache ausharrt, wie die Jeremia ausgeharrt hat, bis Befreiung und Rettung gekommen ist. Und es ist ja lang gegangen, bis Jerusalem wieder aufgebaut ist, bis dann Nehemia mit dem Esra und all denen zusammen wieder gekommen ist. Das ist ein Zeit gegangen, aber es ist Hoffnung gekommen. Sie mussten ausharren, Jeremia mit allen anderen auch, aber sie haben gewusst, es wird näher sein und Jerusalem wird den Glanz wieder bekommen. Und sie haben den Glanz wieder bekommen, die Stadt, aber sie mussten ausharren. Spannend auch ist, dass bei all diesen Sachen, es geht immer ums Kommunizieren. Glauben bedingt immer auch das Kommunizieren. Also treffen Entscheidungen in einer Klage bedeutet etwas kommunizieren. Eine Klage aufschreiben ist nicht etwas kommunizieren, einfach schriftlich. Aus der Gnade leben bedeutet auch die Gnade in Anspruch nehmen. Dankbar sein beispielsweise für das. Und ausharren bedeutet immer auch zu Gott kommen. Gott, auch wenn du bestürmen damit, es bedeutet kommunizieren mit dem Gott. Und es ist gut, dass wenn etwas in dir ist, das kommunizieren, ob das schriftlich, mündlich ist oder auch zu offenbaren Leuten. Ich erlebe immer Leute, die so viel in sich hineinfressen und so viel das Gefühl haben, ja, ich schaffe das schon, ich bin stark genug. Was nicht gesund ist, einfach etwas in sich rein haben, wenn es gut ist, einfach zu kommunizieren und rauszugeben. Man muss ja nicht gerade die ganze Welt posten und alles, aber einfach in einem guten Rahmen können rauszugeben. Es ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt vom Kommunizieren. Und schön ist, wir haben einen Gott, der das so bewusst einfach auch, wo das auch interessiert, noch reingibt. Ich finde, da gibt es im Neuen Testament eine Geschichte, wo das einmal mehr bei mich fasziniert hat, wie tief das Gottes Gnade greift und wie sehr dass er in die Gedanken von dem einzelnen Menschen sieht. Und zwar ist die Geschichte von den beiden Verbrechern, die mit Jesus gleichzeitig gekreuzigt werden. Der eine zu seiner Seite macht Sprüche bei Jesus und sagt, ja gut, wenn du wirklich Sohn Gottes bist, dann steig ab und mach ein Wunder. Und das ist nicht perfid, das im Todeskampf zu sagen. Aber so menschlich gesehen, wenn man jetzt perfid weiterdenkt, ja, er ist ja wirklich Sohn Gottes, er hätte es können machen. Es ist jetzt ja, wenn man es jetzt so weiterdenkt, das ist ja nicht gelogen, oder, in dem Sinn. Es ist einfach, wie gesagt, ein Todeskampf jetzt sehr unabbracht. Aber wenn man es mal fertig denkt, ja okay, kann man sagen, wenn man eh schon irgendwie das Gefühl hat, das ist alles Bach ab, kann man etwas sagen. Das Schöne ist, Jesus muss das nicht mal ignorieren oder irgendwo durchschelten. Es kommt ihm jemand entgegen. Es kommt jemand, der ihn verteidigt. Und da möchte ich einsteigen, Lukas 23, Abvers 40. Der aber am anderen Kreuz wies ihn zurecht. Du bist genauso zum Tod verurteilt worden wie dieser Mann. Fürchtest du Gott nicht einmal jetzt? Wir werden hier zu Recht bestraft. Wir bekommen, was wir verdient haben. Der aber hier ist unschuldig, hat nichts Böses getan. Dann sagt er zu Jesus, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst. Dann antwortet ihm Jesus, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich habe das auch schon predigt, weil es eine von den Lebensgeschichten ist. Einfach, wie gesagt, es geht nicht darum, um eine Urkunde oder ein Übergabegebet, sondern einfach, Gott hat in dem, oder Jesus hat in dem Menschen gesehen, er hat eine echte Reue, er hat eine echte Einsicht, was er gemacht hat, was er nicht gemacht hat. Und er vergibt. Und er vergibt eben nicht nur, sondern er sagt, du gehörst zu mir. Und das ist schön, dass man manchmal fehlt uns das Wort, manchmal können wir nicht etwas so kommunizieren, oder wie man es erwarten würde, und sagt, hey, ich mache jetzt noch eine Beichte, ich tue jetzt noch aufzählen, was alles falsch gelaufen ist und so. Das hat Jesus gar nicht gebraucht. Jesus hat ins Herz hineingesehen und auch gesehen, und er hat sich auch für ihn eingesetzt, was ja mega stark ist. Ich weiß nicht, ob Jesus ihn zusammengeschissen hätte, oder wahrscheinlich hätte er ihn ignoriert. Tippe ich jetzt mal, keine Ahnung, ist ja wurscht eigentlich. Weil es ist mega schön, dass sich jemand für den Herrn einsetzt. Selber im Schmerz, selber unter Todesqualen. Aber auch Kraft noch aufgebracht. Und zu einer Kreuzigung zu reden, ist dann kein Selbstläufer. Weil man ist dann wirklich so durchgestreckt. Das Atmen fällt dann mega schwer. Und das ist gerade für die Lunge sehr, sehr schmerzvoll. Durch das ist das Reden auch sehr schmerzvoll. Aber er hat die Wörter noch rausgepresst. Es ist ihm so wichtig, Jesus zu verteidigen. Auch als Sünder. Und das ist das Gewaltige an der Gnade Gottes. Manchmal fehlt uns sogar die richtigen Worte, aber Gott sieht dein Herz. Teil dein Herz Gott mit. Teil dein Herz deinen Leuten mit, die mit dir unterwegs sind. Kämpft den Kampf mit dir, verliere ich nicht im Selbstmitleid. Oder im Gefühl haben, hast du seit Jahren kämpfe mit dieser Sucht, mit diesem Zeug, ich komme da nicht weiter. Ich möchte einen neuen Kick geben und sagen, die Kraft des Heiligen Geist wird auch da wirksam sein. Es kommt nicht von heute auf morgen, aber man kann heute sagen, heute starte ich wieder einmal mehr. Ganz bewusst auch und stelle einen Pflock rein. In das Ganze. Weil das letzte Prinzip ist, der Moment der Befreiung wird kommen. Es wird kommen. Es ist eine Zeit gegangen, Jerusalem, es ist eine Zeit gegangen. Leider geht es nicht von heute auf morgen. Aber die Zeit wird kommen. Und plötzlich hast du dann das, was du brauchst, was du willst. In meinem Fall Steffi. Oder etwas anderes. Es kommt dann. Und dann ist es wunderschön. Und manchmal geht es länger. Manchmal kommt es nicht zu Lebzeiten, das ist halt so. Aber der Moment der Freude wird kommen. Und das Schöne da ist auch da wieder zu kommunizieren. Erzähl das. Erzähl, was du erlebst. Erzähl von deinen Highlights. Erzähl aber von deinen Kämpfen. Erzähl von deinen Niederlagen. Ich weiss noch, als ich erzählt habe, dass ich Gott gesagt habe, Gott, wenn ich aufwache im Herbstcamp vor dem Frühgebet, gar nicht Frühgebet, bin ich genau pünktlich aufgewacht. Und hat Anni Halleluja gesagt. Und ich habe dann aber noch mal geschlafen, genau. Und ich habe euch so in die Irre geführt, oder? Genau, das gehört auch dazu. Manchmal meinen wir es gut und wir schaffen es dann gleich nicht. Aber in dem Sinn, dass man das erzählt, dass man das streut. Und dass das gut ist, die Geschichten raus zu kommunizieren. Die guten oder die lustigen. Es ist schön. Es ist eine Kultur von der Zeugnis, es ist eine Kultur von der Ehre, wo dann auch Gott oder auch andere Leute auch zu gut kommen. Das Ziel ist, mit dem Schlüssel in Klagelieder 5, 21, einer der letzten Verse vom ganzen Buch, Herr, bring uns wieder zurück zu dir, damit wir uns dir zuwenden. Mach unsere Tage neu, damit sie so werden wie früher. Und mit so werden wie früher, ist ganz bewusst an der Zeit vor der Verbannung, vor der Zerstörung von Jerusalem. Und wir können sagen, so wie früher, wo alles noch besser war. Oder? Nein, einfach, dass wir wieder zurück in die Gegenwart von Gott und Jesus kommen. Ich werde jetzt im zweiten Teil Lobpreis haben, wo wir ganz bewusst auch Gott Ehre geben können, mit unserer Stimme, mit unserem Ding. Wir können kommunizieren. Lieder sind nichts anderes als gesungene Gebet. Und dass wir es ganz bewusst auch den Fokus nicht auf dem Klagen lassen, auf dem Selbstmitleid, sondern sagen, Gott, ich feiere dich, ich preise dich und du bist mein Gott. Und in dem ganzen Zeug weiss ich, die Mundharmonika kommt, es kommen andere Zeiten und ich möchte dich rausposaunen und raussingen.